Das ist der Podcast Ein nimm Tee mit, dem Podcast für Tee und Genuss von Teek Schwendtner. Schön, dass du da bist.
Sommer, Sonne, Eisteezeit. Nee, das ist gar nicht das richtige Intro, denn wir haben noch keinen Sommer. Wir haben aber dafür heute allerschönstes Frühlingswetter. Wir haben Anfang April und draußen schwirren meine Bienchen. Das alle, die unseren Social Media Kanal aufmerksam verfolgen, die wissen, draußen sind jetzt die Mädels wieder voll am Start und freuen sich auf die neue Bienensaison. Aber für mich beginnt der Frühling ja immer mit einer ganz besonderen Tasse Tee und die schütte ich mir immer hier ein. Hervorragend, jetzt habe ich hier mein ganzes Mikro vollgekleckert. Ich habe mir heute passend zu dieser Folge und zu meinem persönlichen emotionalen Frühlingsbeginn eine Tasse Nepal-Flugtee eingeschüttet. Der ist noch nicht in den Geschäften, dauert nicht mehr lange, aber ich habe ihn natürlich schon, denn ich hatte ihn gestern schon in der Verkostung. Und das ist für mich immer so der Frühlingsbote schlechthin, wenn der erste Tee aus dem Himalaya ankommt. Das ist immer die schönste Zeit bei uns in der Verkostung, also finde ich zum Beispiel, weil einfach ja die ersten Muster ankommen. Die Natur fängt draußen wieder an zu erblühen, die Bäume werden grün, die Kirschen blühen. Hier bei uns im schönen Rheinland ist immer wieder die Altstadt von Bonn einen wunderbaren Ausflug wert, wenn die Kirsche in der vollen Blüte steht. Aber so richtig Frühling ist für mich, wenn die ersten Muster aus dem Himalaya eintreffen, wir die Tüten aufschneiden und erstmal eine tiefe Nase nehmen. Das ist so das Schönste, das ist so wirklich so der Saisonauftakt, das Highlight für mich. Ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast für den Podcast hier eingeladen, der das sehr, sehr gut nachvollziehen kann, der sogar das Privileg hatte, nicht nur diese schöne Kanne Tee vor sich zu haben, sondern sogar den Tee an sich und das vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Ich begrüße sehr herzlich Jonathan Geschwendtner, Sohn unseres Gründers Albert Geschwendtner. Ist die zweite Generation hier in unserem schönen Familienunternehmen und ja, seit mehr als 20 Jahren im Tee tätig mit dem Schwerpunkt Tee-Einkauf und Sortimentsentwicklung. Und seit 2019 bist du, lieber Jona, auch Geschäftsführer der Teek Schwendtner GmbH. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, lieber Daniel. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und meine Podcast-Auftaktfolge mit dir aufnehmen zu dürfen. Und dann gleich zu einem so schönen Thema. Du hast es ganz richtig beschrieben. Es sind die ersten Frühlingsboten, die eintreffen in Form unserer Muster aus dem Himalaya. Und in der Tat war es ein Privileg, jetzt vor wenigen Tagen in Nepal in den Himalaya-Ausläufen vor Ort sein zu dürfen. Und zwar ganz konkret im Sundarbani-Gebiet. Das ist in Ilam, in dem Gesamtgebiet Ilam. Und dort haben wir seit vielen Jahren ein eigenes Projekt und dort durfte ich jetzt die ersten Ernten des Jahres sozusagen mit einfahren, begutachten, verkosten und genießen. Und das war gleichzeitig auch eine große Freude und ein großer Genuss. Insofern, der Frühling ist eingeläutet und damit die neuen Ernten der Saison, auf die wir uns alle schon sehr freuen.
Hast du denn auch Nepal-Tee in deiner Tasse oder was trinkst du gerade?
Tatsächlich heute nicht. Heute ist es tatsächlich ein Tee aus noch weiterer Ferne, nämlich aus Neuseeland. Es ist der Ceylon Green, den vielleicht auch einige der Zuhörenden kennen, den ich besonders gerne mag, weil er so geschmeidig und weich ist und mich gleichzeitig aktiviert nach vorne bringt. Den mag ich auch sehr gerne. Und da ich in den vergangenen Tagen, als ich in Nepal vor Ort war, natürlich sehr viel der neuen Frühjahrsernte genießen durfte, habe ich mich heute für diesen entschieden.
Es ist ja heute nicht nur dein Podcast-Debüt, sondern heute am 9. April, zum Tage, als wir diesen Podcast hier aufnehmen, ist auch noch ein ganz besonderer Tag für dich, oder?
Hast du absolut recht. Insofern, als die Terminanfrage kam und ich den 9. April las, habe ich mich sogar gefreut, denn es ist tatsächlich ein besonderer persönlicher Tag. Es ist nämlich der Geburtstag meines verstorbenen Vaters und insofern ja, gehen heute auch besondere herzliche Grüße, gern oben, sage ich mal.
Das freut mich sehr. Ein sehr schöner Zufall, der uns hier in diesem Podcast begleitet. Aber wir haben uns die Woche über gesehen. Es war Ostern. Ostern ist ja traditionell immer ein bisschen trubelig. Es gibt zwei Tage frei, ein langes Wochenende, gibt lange Schlangen an den Supermarktkassen. Und du warst über Ostern auch nur zur Hälfte da, denn du warst in Nepal. Von wann bis wann bist du denn dahin gereist?
Tatsächlich habe ich mich am 31. März auf den Weg gemacht, auch erst Mittag deutscher Zeit. Bin dann in Nepal am 1. April morgens tatsächlich angekommen in Kathmandu, bin dann weitergereist nach Bhatrapur mit einem kleinen Propellerflugzeug bin dann von dort aus mit einem Jeep nochmal 3 Stunden hoch in die Berge in unser Tee-Anbaugebiet gefahren und dort dann am Nachmittag des 1. April eingetroffen und war schon wieder tatsächlich am 4. April auf der Rückfahrt, bin dann wieder nach Kathmandu geflogen und von dort aus habe ich den Heimflug angetreten. Das war also eine absolute Kurzreise, short and sweet könnte man sagen, aber besonders wichtig, zum Ernteauftakt vor Ort zu sein, aber auch, die Weichen zu stellen für die Zukunft unseres besonderen Projekts. Und insofern bin ich sehr froh, dass ich diese Reise gemacht habe, auch wenn sie intensiv war. Es war sehr viel Inhalt für die kurze Zeit, aber auch ganz viel Freude, denn es ist ja ein sehr vertrautes Miteinander. Es sind viele Menschen, die wir seit so vielen Jahren sehr gut kennen. Es sind Freundschaften entstanden und es sind letztlich auch viele Menschen, die für dieses Projekt arbeiten. Und es sind viele Kleinbauernfamilien, nämlich derzeit 347 Kleinbauernfamilien, die diesem Projekt angeschlossen sind. Und all die sind natürlich enorm wichtig für uns, aber auch im Umkehrschluss sind wir als Projektpartner Tegschwendner sehr wichtig für die Menschen vor Ort. Und das ist tatsächlich ein sehr schönes, erfolgreiches Miteinander.
Also bevor wir jetzt gleich über unser Projekt und über die vielen Kleinbauern sprechen und über die Historie, haben wir gleich ausführlich Zeit. Das war aber nicht deine erste Reise nach Nepal, Jona. Wie oft warst du da? Hast du mal gezählt?
Gezählt habe ich nicht, aber es waren mit Sicherheit schon 6 oder 7 Reisen in den Himalaya und allesamt gingen auch mit nach Nepal, auch natürlich nach Indien, in das benachbarte Anbaugebiet Darjeeling. Doch Nepal hat für uns besondere Relevanz und insofern kann ich mich auch noch gut an meine erste Reise erinnern in 2009, damals mit einer Tegschwendner Reisegruppe, mit einigen unserer Franchise-Partner. Und das war ganz besonders, denn wir haben bereits das Gebiet besucht, aus dem dann das heutige Projekt entstanden ist. Es war auch tatsächlich insofern beeindruckend, als dass wir mit den Bauern, mit den Teebauernfamilien in der direkten Verbindung waren, im direkten Austausch waren und sogar bei ihnen wohnen durften in dieser Zeit. Und das war ein besonders prägendes und besonders schönes Erlebnis.
Weil du wahrscheinlich fließend Nepali sprichst, oder?
Immer schon, damit bin ich groß geworden. natürlich nicht. Da sprichst du einen wichtigen Punkt an, denn wie kommuniziert man überhaupt? Denn es ist gleichzeitig so, dass die Nepalis nur bedingt Englisch sprechen in Bezug auf die Teebauernfamilien. Und insofern haben wir eher mit Händen und Füßen kommuniziert, was aber gut funktioniert hat. Handys waren zumindest dort damals noch kein Thema. Und wir haben dann erste Bilder zeigen können über unsere Smartphones oder Handys sind in den Austausch gegangen, haben aber in erster Linie tatsächlich, in Bildern kommuniziert und wurden da sehr herzlich aufgenommen, wurden tatsächlich regional bekocht, denn die Teebauernfamilien haben alle ihre eigenen Anbauflächen, wo sie Obst, Gemüse und natürlich auch Tee anbauen und daraus haben sie uns auch bekocht und wir waren Teil der Familien und das ist, denke ich, sinnbildlich für das, was entstanden ist. Es ist tatsächlich ein Familienunternehmen im schönsten Sinne entstanden und diese familiäre Verbindung hält bis heute an und gibt dem gesamten Vorhaben, gibt dem gesamten Projekt eine ganz besondere Bedeutung und Note.
Wenn du dich zurückerinnerst, das erste Mal in Nepal, ich glaube, du bist damals mit Thomas Holz mitgereist. Er ist ja über viele, viele Jahre schon in Nepal aktiv. Und was war so deine Erwartungshaltung an Nepal? Also hast du dich darauf vorbereitet? Hast du vorher, keine Ahnung, Reisebücher gelesen? Hast du dir eine Doku angeguckt oder bist du einfach blind ins Flugzeug gestiegen und ja, wird schon irgendwie gut gehen? Wie war das damals, so vor über 15 Jahren, das erste Mal nach Nepal?
Es war jetzt keine dezidierte Vorbereitung im Sinne von Lektüren und vielleicht auch Reportagen. Das eine oder andere habe ich mir angeschaut. Das macht man natürlich, wenn man sich auch vor allen Dingen freut auf eine Reise. Und man ist ja schon natürlich sehr interessiert, was da auf einen zukommt. Aber ich habe mir letztlich vorgenommen, möglichst unvoreingenommen diese Reise anzugehen. Und das hat sich auch als ganz richtig herausgestellt. Denn wenn man auch unvoreingenommen auf die Menschen zugeht, dann begegnet man tatsächlich ganz viel Offenheit, ganz viel Herzlichkeit und einer für mich einmaligen Gastfreundschaft. Denn es sind bescheidene Lebensbedingungen dort vor Ort im Himalaya, zumindest gemessen an unseren Lebensbedingungen, die wir hier im Westen haben. Und die Menschen teilen das, was sie haben, mit ihren Gästen und nehmen einen auf, als wäre man tatsächlich Teil der Familie. Und das hat mich besonders bewegt und insofern war es auch genau richtig, nicht konkret auf alles vorbereitet zu sein, denn das kann man auch nicht, denn die Dinge verändern sich auch immer wieder, auch im Verlauf einer Reise, denn es ist dort eben bei weitem nicht so entwickelt, wie es bei uns ist, und damit spreche ich beispielsweise auch die Infrastruktur an, die gänzlich anders ist. Insofern ist alleine die Reise hoch in die Teeberge ein Abenteuer für sich.
Also der Lukas, Shoutout an unseren Kollegen, der eigentlich hier im Büro neben mir sitzt. Die ein oder anderen Zuhörenden kennen Lukas Parobi bereits aus unseren Folgen rund um das Thema Japan. Wer die noch nicht kennt, gerne nochmal reinhören. Auf jeden Fall unseren Podcast abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube oder wo auch immer ihr unseren Podcast hören möchtet. Jedenfalls Lukas und ich sind ja Samstag wieder unterwegs mit einer Reisegruppe beziehungsweise mit zwei Reisegruppen nach Japan. Im vergangenen Jahr haben wir bereits eine Podcast-Folge in Japan, in Kyoto aufgenommen. Das machen wir dieses Jahr nicht, aber trotzdem freue ich mich. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern. 2008 war ich das erste Mal damals in Japan und das war auch die Zeit vor Handys. Ich hatte so einen großen Lonely Planet wo ich irgendwie so von A nach B gekommen bin. Es gab noch nicht wirklich viel für Touristen und Nepal kann ich mir ganz anders vorstellen. Ich weiß auch das erste Mal 2015 in Myanmar. So habe ich mir Nepal so in den 90ern vorgestellt. Also sehr abenteuerlich, aber auch extrem herzlich. Und das finde ich sehr schön. Du warst aber meines Wissens nach früher schon in Indien und in Darjeeling. Ist das richtig?
Da hast du absolut recht. Meine erste Reise überhaupt in den Tee fand bereits 1991 statt. Und zwar war ich dort im Alter von 7. Und insofern sind es Bilder, die geblieben sind. Auch wenn es natürlich jetzt schon recht lang zurückliegt, hat mich auch diese Reise sehr, sehr beeindruckt und im positiven Sinne geprägt. Damals sind wir zu einer indischen Hochzeit eingeladen worden, und zwar in Kalkutta. Das ist ja eine indische Großmetropole. Das war sehr, sehr beeindruckend, denn das Fest an sich hat eine ganz andere Dimension eingenommen, als dass wir das aus unseren Kreisen kennen. Also ein großes Fest, was unglaublich dekoriert war mit wunderschönen Blumen, mit vielen, vielen Menschen und mit ganz anderer Musik, mit ganz anderen Eindrücken. Also das waren meine ersten Erfahrungen, zumindest in Indien. Doch die Reise wurde noch fortgesetzt, sodass es dann auch in den Himalaya ging. Und ich werde nie vergessen, wie sehr mich auch die Natur beeindruckt hat, wie sehr mich aber auch die Menschen tatsächlich fasziniert haben. All das ist geblieben und war ein Auftakt zu einer Reise, zu einer Teereise, die sich immer weiter fortsetzt und in verschiedene Länder gehen darf, in denen wir den Tee einkaufen dürfen und in denen wir mit den Menschen verbunden sind. Und das empfinde ich weiterhin als großes Privileg dessen, was wir tun, unseres Handels. Und gleichzeitig ist das ja viel, viel mehr als eine reine Handel, denn wir sind mit den Menschen verbunden im Ursprung und dürfen genau das transportieren zu den Menschen, die wir hier mit bestem Tee versorgen.
Wenn ich mir jetzt mal den Globus meiner Kinder zu Rate oder zur Hilfe ziehe, beide Kinder haben sich übrigens im Laufe der Jahre mal so einen Globus gewünscht. Jetzt mal eine Fachfrage an alle Zuhörenden da draußen. Was ist der korrekte Plural von Globus? Da haben wir nämlich in der Familie lange drüber diskutiert. Schreibt uns gerne in die Kommentare. Wenn ich mir da auf jeden Fall diesen Globus mal näher anschaue, dann sehe ich, dass Darjeeling und Nepal wirklich sehr nah beieinander liegen. Das sind wenige hundert Kilometer, also beziehungsweise teilen sich eine Grenze, aber die Teegebiete sind wirklich wenige hundert Kilometer voneinander entfernt. Macht man dann zwangsläufig Vergleiche zwischen diesen beiden Regionen?
Das tut man tatsächlich, denn die Anbaubedingungen sind recht vergleichbar und doch ist es so, dass zwei Welten entstanden sind. Darjeeling natürlich bedeutend älter in seiner Entstehung und in seiner Historie, hat sich ganz anders entwickelt, wurde geprägt durch die Kolonialzeit und hat eine ganz andere Struktur, ganz andere Organisation in den Gärten. Und dennoch sind die klimatischen Bedingungen ja sehr vergleichbar. Du hast es gesagt, es sind nur wenige Kilometer, die die beiden wichtigen Anbaugebiete einerseits im Osten Nepals, im Ilam-Gebiet und auf der anderen Seite Darjeeling trennen. Und es entstehen tatsächlich, ja, zumindest augenscheinlich ähnliche Qualitäten, die sich im Charakter aber doch sehr wohl unterscheiden. Und sicherlich stellt sich die Frage, warum ist dem so? Dafür gibt es verschiedenste Gründe. Es liegt unter anderem aber auch tatsächlich am Alter der Teepflanzen, wo wir in Darjeeling doch in den meisten Gärten mittlerweile sehr betagte Teepflanzen im Einsatz haben, ist es in Nepal so, dass ja später gepflanzt wurde und die Teepflanzen deutlich jünger sind und damit auch deutlich mehr Energie haben, ertragreicher sind, aber auch ja, sag mal, mehr Charakter liefern, was sich schlussendlich dann auch in den Qualitäten und in den Tassen widerspiegelt.
Wenn ich so zurück erinnere, ich habe in meiner Anfangszeit, ich bin jetzt dieses Jahr auch schon 18 Jahre bei Teegeschwendner, Gott, wie die Zeit vergeht, ich habe früher immer sehr, sehr gerne den Reiseberichten von Thomas Holz gelauscht, wenn er wieder aus Nepal zurückgekommen ist. Und war immer fasziniert, denn soweit ich weiß, ist unser Geschäftsführer neben dir, Thomas Holz, der erste Deutsche, der jemals Nepal-Tee nach Deutschland gebracht hat. Weißt du denn mehr darüber?
Tatsächlich ist dem so. Eine ganz besondere Geschichte. Thomas Holz, unser ja, Senior-Geschäftsführer, der letztendlich auch unseren Tee-Bereich sehr geprägt hat, hat bereits Anfang der 80er Jahre den ersten Tee nach Deutschland importiert, aus Nepal. Und das ist bemerkenswert. Damals hat er den Tee nach Hamburg importiert und zwar ebenfalls aus der Region Ilam, über die wir ja auch sprechen und in der unser Projekt beheimatet ist. Das ist tatsächlich sehr bemerkenswert, denn damit hat er überhaupt den nepalesischen Tee auf dem deutschen Markt und damit letztlich auch auf dem europäischen Markt und in der Welt des Tees einen ganz anderen Namen gegeben und eine gewisse Sichtbarkeit verschafft, so dass wir sehr frühzeitig mit Nepal in Verbindung gekommen sind und so dann auch mit die ersten im deutschen Teehandel waren, die Tee aus Nepal aufgenommen haben und gefördert haben.
Also wir werden ja häufig auch zum Beispiel bei unserer Seminartätigkeit gefragt, warum haben wir vergleichsweise viel nepalesischen Tee? Also wenn man sich ja mal so die Teehandelslandschaft in Deutschland anschaut, dann ob man jetzt zu einem Teegeschwenderfachgeschäft geht oder zu einem lokalen Fachhändler, man findet natürlich viele Parallelen. Jeder hat irgendwie ein bisschen China-Tee, ein bisschen Japan-Tee, ein bisschen Darjeeling-Tee, Assam, Ostfriesen, ein bisschen Kräuter, Früchte. Und dann gibt es natürlich Unterschiede und wir beispielsweise haben einen relativ starken Hang zu japanischen Tees, deswegen haben wir auch so viele Podcast-Folgen schon zum Thema Japan und Matcha gemacht und nepalesischem Tee. Und ich glaube, wenn du mich fragst, ist es diese lange traditionsreiche Verbindung von Thomas Holz zu diesem Land, die dieses Sortiment so groß hat werden lassen, wie es heute ist?
Stimme ich dir absolut zu. Er hat damit den Grundstein gelegt und wir haben das in all den zurückliegenden Jahren Schritt für Schritt ausgebaut und haben auch die Erfahrung machen dürfen, dass Tee aus Nepal sehr vielseitig sein kann und dass tolle Qualitäten entstehen, die in vielen Belangen, ich habe es vorhin erwähnt, nicht direkt vergleichbar sind mit den Tees aus Darjeeling. Im Kern sind es aber tatsächlich die Frühjahrsernten und die Sommerernten, der First Flush und der Second Flush, der dort entsteht. Und wir haben eine wunderbare Entwicklung gesehen, die aufzeigt, dass das Potenzial sehr groß ist und dass diese Tees nicht nur mit den Größen aus Digining mithalten können, sondern in einigen Fällen diese qualitativ sogar tatsächlich übertreffen können. Und das zeigt, welch besonderes, aber auch welch fruchtbares Land Nepal ist. Und das beziehe ich insbesondere auf die Anbauregion im Himalaya, in Ilam, im Osten Nepals. Hier finden wir eine üppige Vegetation. Es lässt sich scheinbar alles anbauen und die Landschaft ist wirklich saftig grün. Das spiegelt sich ebenfalls ja dann im Teeanbau, doch auch in der Kultivierung von Gemüse, Obst, Kräutern und Gewürzen. All das wird fast ausnahmslos in kleinbäuerlichen Strukturen umgesetzt. Und ja, die Familien haben ihr eigenes kleines Land, das sie im gesunden Fruchtwechsel bestellen und pflegen. Das macht es so einzigartig und das ist auch ein ganz entscheidender Unterschied zu dem großen Nachbarn aus der Darjeeling, der natürlich auch einen großen Namen hat, über ja die Jahrzehnte, fast Jahrhunderte geprägt. Und das ist gleichzeitig auch der Grund, weshalb Nepal noch nicht den Stellenwert Darjeelings hat, schlicht und ergreifend, weil Nepal-Tee noch nicht den Stellenwert in der Öffentlichkeit erreicht hat, obwohl Nepal-Tee es tatsächlich sehr verdient hätte.
Ich kann mich noch an zwei Dinge sehr gut erinnern. Das eine ist, oh, das ist ein paar Jahre her, ich habe es nicht nachgeschlagen. Ne? Schande über meine Vorbereitung hier, aber kannst du dich daran erinnern, wir hatten vor ein paar Jahren mal einen Edmunds-Tee und den haben wir genannt The Very First Flush. Das war aus einem Teegarten in Darjeeling. Der hatte noch Originalsträucher und die waren zu diesem Zeitpunkt 175 Jahre alt. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Das ist, wie gesagt, ein paar Jahre her. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Das fand ich schon wirklich ganz erstaunlich. Und das Zweite, was mir sofort bei Darjeeling immer in Sinn kommt, ist dieses kleine blau-gelbe Logo, was auf unseren Packungen drauf ist. Das ist vielen Zuhörenden da draußen vielleicht schon mal aufgefallen. Das findet sich auch auf anderen Lebensmitteln. Darjeeling hat aber eine besondere Rolle im Teehandel damit, denn Darjeeling-Tee ist der erste Tee gewesen, der eine geschützte geografische Angabe mit sich bringt. Das findet sich auch auf anderen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Parmesankäse, Schwarzwälder Schinken oder ungarische Paprika. Aber erklär doch mal kurz die Hintergründe. Warum ist das so wichtig, dass Darjeeling eine geschützte geografische Angabe hat? Und warum ist das in Nepal nicht so?
Ja, da sprichst du einen ganz besonderen und wichtigen Aspekt an, Daniel. Denn es war sehr klug von Darjeeling und dem Tea Board of India vor einigen Jahren, das Anbaugebiet Darjeeling selbst mit rund 80 Teegärten als Marke zu schützen. Damit ist es so, dass der Tee, der aus diesen Gärten kommt, nicht verfälscht werden kann und authentisch ist. Also und diese Authentizität ist wichtig, denn es gibt viele weitere Tees aus anderen Anbaugebieten im Himalaya, die vielleicht einen ähnlichen Charakter haben können, aber doch aus eigenen Regionen kommen. Und insofern hat Darjeeling es damit geschafft, zu einer wirklich starken Marke zu kommen, die nicht zu verwechseln ist. Das war insofern klug, ist aber für das Anbaugebiet Nepals, beziehungsweise die Anbaugebiete Nepals, das sind ja eine ganze Reihe, nicht möglich. Es wäre natürlich wünschenswert, denn damit würde auch Nepal-Tee nochmal ja einen eigenen Stellenwert bekommen und eine andere Sichtbarkeit erlangen und damit auch eine ganz andere Stärke. Doch aufgrund der Strukturen, die ich bereits erwähnt habe, der vielen, vielen Kleinbauernfamilien, die ihr eigenes Land haben, ist es allein aus diesen organisatorischen Gründen nicht abbildbar, eine eigene Marke bezogen auf eine Region zu schützen. So wünschenswert das wäre. Insofern wird Nepal mit seinen Anbaugebieten einen eigenen Weg gehen müssen, der nicht diesem entspricht.
Ich finde, da ist auch immer dieser Vergleich immer sehr, sehr schön. Darjeeling hat sich ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten als Champagner des Tees bezeichnet, was übrigens die Champagnerindustrie überhaupt nicht cool findet, denn auch Champagner ist geschützt. Und dieser Vergleich Champagner Darjeeling und Cremant Nepal, der drängt sich mir immer förmlich auf. Also der Champagner ist die geschützte Ursprungsbezeichnung. Das heißt aber nicht, dass auch wirklich jeder Champagner lecker ist. Und es gibt genügend Cremants, die mindestens gleichwertig, finde ich sogar besser sind. Und für mich ist das ein ganz tolles Paradebeispiel, wie es auch mit Darjeeling und Nepal ist. Also nur, weil da Darjeeling draufsteht, ist das noch kein Garant dafür, dass das auch wirklich toller Tee ist. Es gibt auch in Darjeeling natürlich Teegärten, mit denen wir nicht zusammenarbeiten, weil wir mit der Qualität, mit dem Geschmack, mit der Ausrichtung nicht zufrieden sind. Und das ist mir mal ein ganz wichtiger Aspekt, auch den Zuhörenden und Teetrinkenden da draußen einmal nahezubringen. Nur weil ein bestimmter Name draufsteht, heißt das noch nicht, dass dieser Tee auch lecker ist. Und das ist ganz wichtig. Ich glaube, Nepal hat da noch ein bisschen Aufholarbeit zu tun, aber es ist halt, wie es ist. Und das muss man einmal sich vor Auge führen, warum das so ist. Und dann kann man auch bessere Kauf- und Genussentscheidungen treffen. Aber lass mich noch mal kurz zurückgehen zu einem Punkt, den du eben angesprochen hast, der uns Tea-Tastern so ein bisschen in Fleisch und Blut oder in Gaumen und Nase übergeht. Das ist die Differenzierung zwischen First und Second Flush. Das hast du ganz einfach gesagt, weil wir täglich damit zu tun haben. Es gibt aber mit Sicherheit da draußen gerade Zuhörer, die das zum ersten Mal hören. Und da möchte ich mal kurz drauf eingehen, was ist eigentlich typisch für den Himalaya? Machen die da eigentlich Schwarztee? Machen die Grüntee? Was ist First und was ist Second Flush? Kannst du das einmal so für die Tee-Neulinge da draußen einmal so ein bisschen aufdröseln?
Ja, sehr gerne. Also es ist so, dass im Himalaya in erster Linie Schwarztee hergestellt wird und der unterscheidet sich tatsächlich in verschiedene Qualitäten und Typen. Und es gibt allen voran zwei, die ganz dominant sind und die entscheidend sind in der Umsetzung und letztlich auch für den weltweiten Teehandel. Das ist einmal die Frühjahrsernte, die tatsächlich jetzt Ende März, Anfang April beginnt, mit den ersten Trieben des Jahres und damit auch den First Flush wortwörtlich darstellt. Und die ersten Triebe des Jahres sind natürlich von einer besonderen Qualität, denn die Pflanze steckt besonders viel Energie in die ersten Triebe, sodass diese auch einen ganz besonderen Charakter haben, ein besonderes Aroma darstellen, eine besondere Frische darstellen. Dieser First Flush wird auch entsprechend nach der Ernte weiterverarbeitet und erhält immer noch in dem verarbeiteten Zustand ein sehr helles grünes Blatt. Und dennoch ist es per Definition und Verarbeitung ein schwarzer Tee, denn er ist fermentiert, wenn auch nur ganz, ganz zart. Und damit mit dieser Leichtigkeit der Machart hat er auch eine ganz, ganz dezente, frische und auch florale Note, die besonders in unserem deutschen Markt sehr, sehr begehrt ist. Wir lieben diese Frische, aus der man tatsächlich das Frühjahr herausschmecken und auch herausriechen kann. Ganz, ganz besonders. Das sind ganz, ganz faszinierende Tees, die uns richtig beschwingen und die einfach köstlich sind. Das ist die Frühjahrsernte, der First Flush.
Da muss ich einmal kurz zwischengrätschen, denn ich habe eine Geschichte. Also im Laufe der Zeit haben wir ja so viele schöne, lustige, aber eine Geschichte ist mir in Erinnerung geblieben, die auch mit dieser Differenzierung zu tun hat. Das ist ein paar Jahre her, da hatte ich einen Kunden in der Leitung und der hatte das erste Mal bei uns Tee bestellt und war fürchterlich erbost, weil es da offensichtlich eine Verwechslung gab. Und er sagte, das, was er bekommen hat, ist kein Schwarztee. Und er geht davon aus, da wurde einfach der falsche Tee abgefüllt und er würde gerne den Tee zurückschicken, das kann ja nicht sein. Und wir haben dann ein paar Minuten gesprochen und dann habe ich ihn gebeten, das mal zu beschreiben, was er da vor sich findet. Und hat sich dann herausgestellt, er hat bei uns einen Darjeeling First Flush damals gekauft und war so ein bisschen verloren in der Vielfalt, die wir haben. Er hatte bis dato immer nur Teebeutel getrunken und so eine typische Ostfriesen- oder Assam-Ceylon-Mischung. Und wenn du das natürlich nebeneinander stellst, dann kann ich sehr gut verstehen, warum man denkt, dass der First Flush eigentlich kein Schwarztee ist, weil er doch wirklich sehr, sehr hell ist. Also im Endeffekt haben wir das dann so aufgelöst. Ich habe ihn gebeten, die Packung im Familienkreis zu verschenken. Ich habe ihm dann eine frische Packung Ostfriesentee rausgeschickt. Dann war er sehr glücklich damit. Aber es zeigt aber einmal mehr, wie stark man sich auch in dieses schöne Produkt Tee eintrinken muss. Ne? Weil es ist nicht, also manches ist selbsterklärend, wie zum Beispiel Schwarztee Blutorange. Ne? Das ist sehr naheliegend. Aber sowas wie First Flush, Second Flush, da empfehle ich halt auch immer den Gang ins Fachgeschäft, um sich das mal vor Ort anzuschauen, um sich beraten zu lassen, wenn ich wirklich ganz neu bin. Aber das war nur so die Anekdote, die mir dazu einfiel.
Also eine schöne Anekdote, die es sehr bildhaft macht, wie ich finde. Hast du absolut recht, denn der First Flush, über den wir gerade sprechen, ist nun mal, wie beschrieben, ein sehr, sehr heller Tee, den man tatsächlich als Grüntee halten kann, wenn man ihn sieht. Vor allen Dingen, wenn es die ganz frühe Ernte aus dem First Flush ist. Das ist wirklich ein sehr helles, grünes Blatt. Und Insofern, wenn man an klassischen Schwarztee, zum Beispiel aus Assam oder Sri Lanka denkt, dann ist es natürlich eine andere Welt. Denn wenn ein Schwarztee aus Assam, aus der Sommerernte hergestellt wird, dann entsteht tatsächlich ein ganz dunkles Blatt und auch eine entsprechend vollmundige, würzige, schwere Note. Das Gegenteil kann man sagen von der Frühjahrsernte aus dem Himalaya. Und es ist faszinierend, dass tatsächlich Tee, und zwar schwarzer Tee, aus ein und demselben Land stammen kann und dennoch im Charakter Welten entstehen, die auch letztendlich ganz eigene Zielgruppen, ganz eigene Geschmacksrichtungen damit auch ansprechen.
Wir verkaufen, wenn ich an meine Einkaufsplanung dieses Jahr denke, deutlich mehr First Flush. Ist es einfach der beliebtere Tee hier in Deutschland?
Ganz offensichtlich ist dem so, denn das erleben wir seit vielen Jahren, das können wir auch in unserem Sortiment wunderbar ablesen. Wir haben bedeutend mehr Sorten, eine große Vielfalt an Frühjahrsernten und First Flush in unserem Sortiment, und zwar sowohl aus Nepal als auch aus Indien, damit aus Darjeeling, als die Sommerernte, der Second Flush. Denn es ist offensichtlich so, dass unsere Teegenießerinnen und Genießer in Deutschland die Frühjahrsernte deutlich bevorzugen, damit die helle, frische, leichte Tasse, das Florale im Vergleich zur Sommerernte, zum Second Flush, die immer etwas vollmundiger, nussiger, würziger, etwas ausdrucksstärker daherkommt, mehr Body hat, wie der Teeexperte sagt, also mehr Körper hat und damit auch etwas dunkler abgießt. Das heißt im Übrigen keinesfalls, dass der First Flush, die Frühjahrsernte, besser ist als der Second Flush, die Sommerernte. Es sind schlicht und ergreifend zwei Ernteperioden, aus denen dann entsprechend verschiedene Qualitäten und verschiedene Charaktere des Tees entstehen.
Also wenn ich uns zwei jetzt mal gerade nehme, dann bist du definitiv der First Flush, denn ich habe wesentlich mehr Body als du, deswegen wäre ich dann eher so der Second Flush. Muss aber sagen, ich mag das auch wirklich sehr gerne. Ich freue mich unheimlich immer, wenn der Second Flush kommt, wenn er gerade ganz frisch ist, weil der dann diese typischen, also im besten Fall diese typischen Muskatell-Aromen hat. So, und jetzt fragen sich alle da draußen, was zum Teufel ist ein Muskatell-Aroma? Das ist für mich immer, also bei einem schönen Second Flush ist es so, dass wir diese cremig, weich, haselnussartigen Nuancen haben, die auch wirklich in der dunklen Tasse zu finden sind, die aber noch nicht so malzig und kräftig sind wie in Assam. Und das finde ich unheimlich schön. Wiederum jetzt in dieser Jahreszeit, der First Flush, wenn es draußen Frühling hat, dann möchte ich auch diese Frische in der Tasse haben. Also die Tees entsprechen einfach auch immer der Jahreszeit. Und das finde ich so schön, dass man mit der Wahl seines Tees in der Tasse auch wirklich draußen abbilden kann. Und ne, ich werde ja häufig zum Beispiel, du wahrscheinlich auch, oder wir werden häufig gefragt, so zum Ende eines Interviews, was ist denn Ihr Lieblingstee? Und das finde ich mal sehr langweilig, denn wir haben mit allen Saisontees und Kräuterfrüchte, Räubuschmischungen insgesamt so 400 Sorten Tee im Sortiment. Und mich auf eine Sorte festzulegen, finde ich sehr, sehr schwierig. Aber das Beispiel Himalaya zeigt, man hat eigentlich für jede Jahreszeit so ein typischen Tee. Also bei mir ist das so. Ich habe im Frühling, freue ich mich wie bekloppt auf First Flush, und sobald es draußen ein bisschen kühler wird und ne, der Spätsommer, Herbst anfängt, da freue ich mich auf einen Second Flush. Ist das bei dir auch so?
Das ist bei mir ähnlich tatsächlich, denn es ist einfach ein Privileg und super schön, dass man mit der Jahreszeit auch seinen Tee auswählen kann. Das ist tatsächlich natürlich insbesondere unser Privileg als Tea Taster, denn mit den Ernten, die entstehen in den verschiedenen Jahreszeiten, erhalten wir auch die frischen Muster, aus denen wir die besten Tees auswählen dürfen. Sprich, es ist naheliegend, dass wir diese Tees dann auch entsprechend genießen dürfen zu der richtigen Zeit. Aber es sind nicht nur die Jahreszeiten, sondern es ist auch die Stimmung, zu der man selbst gewisse Tees vielleicht auch trinken möchte. Insofern ist das letztlich das größte Privileg und besonders faszinierend. Und das gilt für alle Teegenießenden, dass sie sich nicht an einzelnen Sorten festhalten müssen und dass sie sich auf einzelne Sorten beschränken müssen, sondern im Gegenteil, sie haben die große Vielfalt des Sortiments und Tees aus aller Welt, die verschiedenste Geschmäcker abbilden können und damit auch die jeweilige Stimmung. Das mag ich sehr, sehr gerne. Aber du hast es vorhin als, wie ich finde, sehr schönes Beispiel genannt, wie ist der Body des Tees, wie ist der Körper des Tees. Also du magst auch gerne die Sommerernte, die etwas ausdrucksstärker, fülliger ist. Ich mag tatsächlich grundsätzlich die Frühjahrsernte, die etwas leichter daherkommt. Verdient es auch daran, dass ich selbst sehr sportbegeistert bin, mich gerne bewege und insofern die Leichtigkeit der Tees auch sehr, sehr gerne mag. Aber ja, es ist natürlich so, dass ich auch sehr gerne in den verschiedenen Jahreszeiten dann auch andere Tees trinke. Und gerade wenn es in die dunklere Jahreszeit geht und in die kältere, mag ich es auch sehr gerne, wenn die Tees etwas mehr Würze, mehr Nussigkeit, mehr Ausdruck haben und damit vielleicht auch noch etwas mehr Wärme transportieren können. Auch das tut dem Gemüt äußerst gut.
Ja, diesen Weg mit dem Sport habe ich schon verstanden. Ich alles klar, ja. Wir sprechen uns noch.
Wie du weißt, bieten wir auch eine Reihe von verschiedenen Betriebssportlichkeiten an, lieber Daniel. Es macht auch viel Freude.
Ja, ich weiß. Ich bin ab Samstag aber wieder unterwegs. Ich kann leider nicht. Das ist ein böser Terminplan. Jetzt wissen wir, also für alle, die die Folge mit Katharina Luma gehört haben, über den Anbau unserer schönen Meckenheimer Apfelminze, wer das noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören, sehr, sehr schön. Dieses Anbaugebiet ist das nächste von uns. Also die Apfelminze wird ungefähr 12 Minuten von unserer Systemzentrale entfernt angebaut. Nach Nepal, hast du eben schon erwähnt, ist es ein etwas weiterer Weg. Das heißt, ich muss mich ja irgendwie darauf verlassen, dass mein Fachhändler der Wahl auch ordentliche Teequalität einkauft. Und gerade im Bereich Darjeeling und auch Nepal ist für uns Bio mittlerweile ein großer Punkt. Kannst du erklären, warum das so ist?
Also allen voran ist es die Nachfrage. Sind es unsere Kunden, sind es die Teegenießer in unserem Markt in Deutschland, die Tee aus Bioanbau nachfragen, wünschen, und das seit vielen Jahren. Das gilt aber nicht nur für den deutschen Teemarkt, sondern das gilt natürlich auch für viele andere Teemärkte dieser Welt. Aber durchaus federführend ist da der deutsche Markt, der vor vielen, vielen Jahren angefangen hat, Tee aus Bioanbau zu bevorzugen und insofern auch die Ursprungsgebiete des Teeanbaus geprägt hat. Dazu gehören auch wir ganz maßgeblich. Und da können wir wieder den Bogen spannen zu unserem Nepal-Projekt, das wir vor gut 15 Jahren initiiert haben, mit der Zielsetzung zunächst die Gebiete, und damit gehören auch die kleinen Anbaugebiete der Teebauern, auf Bio umzustellen, auf Bioanbau umzustellen. Und dazu gehört vieles, denn das ist nicht mal eben eine Zertifizierung. Dort muss vieles bedacht sein. Es gab viele Schulungen. Es ist sehr wichtig, wie Tee dann beispielsweise gedüngt wird und wie Tee insgesamt kultiviert wird. Und das ist tatsächlich umfangreich und auch aufwendig. Das ist nicht so eben herbeigeführt. Das hat aber tatsächlich langfristig sehr positive Folgen. Und das gilt insbesondere für Nepal und für diese besondere Vegetation, für die Fruchtbarkeit dieses Gebiets. Das hat sich sehr bewährt und es ist tatsächlich der nachhaltige Anbau. Und insofern zahlen wir gern darauf ein und haben auch in unserem Sortiment einen sehr, sehr großen Anteil an Bio-Tees. Es ist aber nicht nur das Bio-Logo und der Bio-Anbau, sondern es ist letztlich auch ganz viel Überzeugung, dass wir damit der Natur etwas zurückgeben und all den Menschen, die an diesem wunderbaren Produkt arbeiten, auch eine langfristige Perspektive geben.
Was mich ja bis heute so ein bisschen ärgert, ist, wenn man Bioprodukte hier in Deutschland kauft, dann haben wir seit vielen Jahren das europäische Biologo, das in Form eines Blattes aus Sternen gebildet ist. Wer das noch nicht kennt, einfach mal auf eine Biopackung schauen. Es hält sich aber weiterhin wacker dieses altgediente Künast-Logo, wie es heißt, dieses achteckige Wabenlogo, wo einfach Bio drin steht. Deswegen habe ich manchmal das Gefühl, dass Bioprodukte so ein bisschen nicht erkannt werden, aber ein Blick auf die Zutatenliste oder auf das europäische Biologo hilft da. Ich habe gerade vor mir übrigens unseren Online-Shop geöffnet, lieber Jona, und da bin ich in der Kategorie Darjeeling. Da schaue ich mir insbesondere mal diese Tees hier an, die Nummer 240, Darjeeling Pussinbing 230, Darjeeling Zoom. Dann haben wir noch die Nummer 200, jetzt bin ich selber verrutscht mit der Maus. Die Nummer 235, der Darjeeling Lingye, und 222, der Darjeeling Orange Valley. Eines haben diese Tees alle gemeinsam, die haben nämlich noch ein Naturland-Logo mit drauf. Das Naturland-Logo steht natürlich für Produzenten, die nach Naturland-Richtlinien arbeiten. Und eine Frage, die ich das letzte beim Seminar bekommen habe, ist, warum ist denn keiner unserer Nepal-Tees Naturland? Wenn die doch schon Bio sind, warum ist das denn nicht Naturland? Und diese Frage fand ich ganz spannend, weil es auch mal zeigt, wie unser Verständnis hier in Europa anders ist von den Möglichkeiten vor Ort. Und meines Wissens nach ist es so, dass es in Nepal einfach schlichtweg keine Zertifizierungsorganisation gibt, die Naturland auditieren kann. Oder hast du da auf deinen Reisen mal irgendwas anderes gesehen?
Teekauf ist zweifelsohne Vertrauenssache und ist wichtig, dass wir Zertifizierungen der Tees umsetzen können. Das gilt für den Bioanbau, das gilt natürlich auch unbedingt für soziale Kriterien, die uns besonders wichtig sind. Aber es kann auch nicht alles abhängig gemacht werden von Zertifizierung und den entsprechenden Logos, die wir alle allzu gut kennen, von verschiedensten Lebensmitteln, die wir tagtäglich zu uns nehmen. Denn es darf nicht nur die Verpackung sein, die mit uns spricht, sondern es sollte insbesondere der Inhalt, die Qualität sein. Insofern komme ich nochmal auf die Vertrauensfrage zurück. Es ist wichtig, dass man dem Fachhändler seines Vertrauens auch tatsächlich vertrauen kann. Und da ist uns ganz besonders wichtig, dass wir den Tee direkt beziehen können aus den Anbaugebieten dieser Welt. Und das gilt für Nepal, das gilt aber auch für alle anderen Anbaugebiete. Denn mit dem direkten Einkauf können wir auch direkten Einfluss nehmen und können die Entwicklung vor Ort sehr positiv gestalten. Denn wir können damit auch die Einkaufspreise setzen und können damit den Menschen ganz konkret helfen, ihr Einkommen deutlich zu verbessern und damit auch die Lebens- und Arbeitsbedingungen nachhaltig und stabil zu gestalten und zu verbessern. Das gilt auch ganz konkret für unser Nepal-Projekt. Auch dort haben wir, abgesehen von dem Bioanbau, den wir etabliert haben, auch die Lebens- und Arbeitsbedingungen bedeutend verbessert und damit den Menschen Perspektive gegeben, sie ja nachhaltig motiviert und damit auch im positiven Sinne an das Projekt gebunden. Und das ist großes Vertrauen, was dort aufgebaut wurde, in Nepal selbst im Anbaugebiet. Und dieses Vertrauen können wir tatsächlich bis hin in unsere Fachgeschäfte und bis hin an Sie und euch, unsere geschätzten Kunden, weitergeben. Das ist aus meiner Sicht tatsächlich nachhaltiger Handel und zeitgemäßes Agieren.
Hat sich eigentlich dein Teegeschmack, was den Himalaya angeht, im Laufe der Jahrzehnte, oh mein Gott, wie das klingt, verändert? Also hast du einen Lieblingstee aus dem Himalaya?
Im Laufe der Jahrzehnte, sind wir so alt, Daniel?
Wir sind so alt, ja.
Das klingt schon ganz schön betagt, aber du hast ja recht. Wir haben ja festgestellt, wie viele Jahre wir schon im Teehandel tätig sind. Und gleichzeitig ist das ja auch eine große Freude, denn die Teewelt entwickelt sich und verändert sich von Jahr zu Jahr. Das erleben wir auch. Wir sehen ja alleine tatsächlich von Ernte zu Ernte sehen wir eine Entwicklung und sehen wir immer wieder Veränderungen der Tees. Und das ist überwiegend erfreulich. Es gibt aber natürlich auch mal im Verlaufe einer Erntezeit Rückschritte. Das kann mal so und mal so ausfallen. Es macht es aber sehr, sehr spannend. Und um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, ja, auch der persönliche Geschmack verändert sich. Und man entdeckt auch neue Qualitäten. Du hattest erwähnt, dass du auch die Sommerernte sehr schätzt, was ich absolut nachvollziehen kann. Und meinerseits ist es so, dass ich auch die Kategorie des Oolongs sehr, sehr mag.
Also Oolong bin ich komplett bei dir. Das ist so eine Kategorie, die geht leider immer so ein bisschen unter im Sortiment, weil wir auch nicht so viel Oolong aus dem Himalaya haben. Hier und da mal eine Spezialität. Wir haben den Oolong Junchiabari aus dem gleichnamigen sehr, sehr schönen Garten. Und ist ja auch sehr arbeitsintensiv. Also es ist jetzt kein leicht herzustellender Tee.
Hast du absolut recht. Und gleichzeitig verbindet der Oolong die Frühjahrsernte mit der Sommerernte, kann man sagen. Es ist eine eigenständige Kategorie, die aber letztlich genau zwischen diesen beiden Ernteperioden in der Type des Tees beheimatet ist, so kann man sagen. Denn dieser Tee ist anteilig fermentiert und hat damit eine ganz eigene, ganz besondere Charakteristik. Er kann leicht ausfallen und damit floral. Er kann aber auch etwas intensiver ausfallen und hat damit ganz schöne, weiche, karamellige, nussige Noten. All das schätze ich sehr, denn es gibt eben nicht nur den einen Oolong, so wie es auch bei weitem nicht nur die eine Frühjahrsernte, den einen First Flush gibt. Und das macht es so vielfältig, das macht es so spannend, weshalb ich tatsächlich die Kategorie Oolong sehr, sehr schätze. Sie steht immer wieder für leichte Veränderungen und für neue Nuancen, die es ganz, ganz spannend machen und vielfältig machen.
Das wusste ich gar nicht.
Jona, wir haben es, glaube ich, ganz am Anfang mal erzählt, als ich kurz angeteasert habe, was ich in meiner Tasse habe, nämlich Flugtee aus Nepal. Was ist das? Flugtee kenne ich aus Darjeeling. Was ist Flugtee aus Nepal?
Ganz grundsätzlich sollten wir nochmal einordnen, was ist überhaupt Flugtee? Viele werden vielleicht auch gewisse Obstsorten kennen, die eingeflogen werden, zum Beispiel die Flugmango. Tee wird auch eingeflogen, wenn er eine ganz besondere Qualität hat. Und das sind tatsächlich die ersten Ernten des Jahres, die diese faszinierende Frische und Aromatik mit sich bringen. Und diese ersten Ernten des Jahres werden gerne eingeflogen. So machen wir es mit dem Darjeeling aus dem Garten Zoom. Und so machen wir es tatsächlich auch mit den ersten Ernten aus unserem Sundarpani-Gebiet. Auch die lassen wir einfliegen. Und ich freue mich schon sehr drauf, denn ich konnte genau diese Tees vor Ort in Nepal verkosten. Und im Sortiment findet sich diese Sorte unter der Nummer 306, Sundarpani First Flush Flugtee.
Wenn wir da noch was von übrig lassen, denn ich habe mir mittlerweile die dritte Kanne davon gemacht. Aber das nur so am Rande, es ist auf jeden Fall ein zauberhaft schöner Tee in diesem Jahr. Vielen Dank.
Von Menschen und Gärten.
Jona, wie ist es für dich, wenn du im Teegarten stehst? Ich weiß, wir waren kürzlich in Kenia, auch darüber gibt es eine Podcast-Folge. Da durften wir Tee pflücken. Machst du das eigentlich auch gerne?
Das mache ich auch gerne, denn man kann dann eins zu eins nachempfinden, wie es für die Menschen vor Ort ist, die den Tee Tag für Tag ernten. Denn das bedeutet tatsächlich Arbeit. Das bedeutet körperliche Arbeit und gleichzeitig bedeutet es auch Fingerfertigkeit und präzise Arbeit. Also sowohl körperlich als auch mental muss man ganz auf der Höhe sein. Und allein für die Wertschätzung, allein um nachempfinden zu können, was es bedeutet, mache ich das immer wieder gerne, wenn ich selbst im Ursprung bin, auch ein wenig Tee mitzuernten.
Also meistens ist es so, dass wenn ich im Teefeld stehe und Teeblätter pflücke, dass die ganzen Teebauern drumherum ihr Handy zücken und mich mit unter schallendem Gelächter filmen und fotografieren, weil ich mich so dämlich anstelle. Deswegen, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Es ist eine sehr, sehr aufwendige und sehr präzise Arbeit, die auch mit sehr, sehr viel Fertigkeit einhergeht.
Genau so ist es. Aber was du gerade gesagt hast, ist ein sehr schönes Beispiel, denn es ist tatsächlich so, normalerweise sind es wir ja diejenigen, die das Handy zücken beziehungsweise die Kamera zücken und besondere Aufnahmen machen möchten von der Ernte. Zweifelsohne sind es auch besondere Aufnahmen, denn es ist nicht selbstverständlich, das dokumentieren zu können, was dort passiert und die schönsten Bilder auch nach Hause transportieren zu dürfen. Aber das mal selbst zu machen, das belustigt, das unterhält diejenigen, die eigentlich die Arbeit leisten, aber sie wertschätzen es auch, denn sie erleben, dass wir eben nicht nur dokumentieren möchten und schöne Bilder machen möchten, sondern dass wir uns tatsächlich mit ihrer Arbeit und vor allen Dingen mit diesem wunderschönen Lebens- und Genussmittel-Tee identifizieren und wirklich nachvollziehen möchten, was es bedeutet. Du hast mich aber auch gefragt, wie es sich anfühlt, dort im Teegarten zu stehen. Und nach all den Jahren und ich sag mal unzähligen Aufenthalten in verschiedensten Teegärten dieser Welt ist es immer noch Gänsehaut. Gänsehaut, die ich verspüre, wenn ich im Garten stehe, in der Frühjahrsernte, in meinem Teegarten, wie jetzt in Nepal, zur besten Erntezeit im Frühjahr, die Natur sich zurückmeldet, die Vögel zwitschern und man tatsächlich das Erntegeräusch hört. Denn es ist ein ganz besonderes Geräusch, wenn die neuen Triebe gepflückt werden. Es ist schwer zu beschreiben, aber es ist so, es knackt regelrecht und das auf schönste Art und Weise. Das transportiert es aber nicht. Es ist unbeschreiblich schön.
Der Tee des Monats.
Du hast es eben schon im Intro gesagt, du hast Zilong in der Tasse. Jona, Zilong-Tee ist unser Tee des Monats vom anderen Ende der Welt. Und was ist für dich so das Besondere daran?
Ja, ganz abgesehen davon, dass die Menschen dort am anderen Ende der Welt mit großer Professionalität, Hingabe und auch entsprechender Präzision arbeiten, ist es so, wenn wir das übertragen, wir haben ja vorhin über First und Second Flush und den der großen Vielfalt der Teesorten gesprochen, die im Himalaya entstehen, dass dort in Neuseeland die verschiedenen Teequalitäten, die verschiedenen Teearten allesamt aus einem Garten stammen, nämlich aus Seelong Tea Estate. Das ist ganz, ganz besonders, das ist einzigartig und gleichzeitig ist es auch für uns sehr beeindruckend, denn alle Tees, es ist Seelong Green, es ist Seelong Black und es sind die Oolong-Qualitäten, sind auf höchstem Niveau produziert und beeindrucken uns nachhaltig.
Und wer sich für Seelong begeistern kann, dem sei unsere Folge mit San Kong, diese als einzige auf Englisch im O-Ton, wirklich wärmstens ans Herz gelegt. Viel Spaß beim Reinhören. Jona, mit Blick auf unseren Podcast-Tachometer muss ich sagen, wir reden hier jetzt schon ungefähr eine Stunde und wir haben noch nicht mal ansatzweise die Schönheit dieses Landes beschrieben. Ich glaube, das schreit nach einer zweiten Folge. Wie siehst du das?
Sehr, sehr gerne, denn das Land Nepal hat so viel zu bieten, dass noch viel zu erzählen ist und darüber sollten wir unbedingt sprechen. Ich freue mich drauf.
Dann lass uns eine frische Kanne Tee machen und zu einem späteren Zeitpunkt weiter über dieses wunderbare, zauberhafte Land im Himalaya sprechen. Jona, vielen Dank für die Zeit für heute und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin eine gute Kanne Flugtee einschenken oder unseren Tee des Monats, den Seelong, und bis zum nächsten Mal.
In diesem Sinne, auf Wiederhören. Ich freue mich drauf.
Das war der Podcast Einen im Tee mit von Theke Schwendtner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne den Podcast auf deiner Lieblingsplattform. Wir freuen uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.